Guten Morgen miteinander. Ich habe heute ein kleines heisses Thema. Das hat mit dem Wetter nichts zu tun. Wenigstens habe ich den Eindruck, es sei ein bisschen heiss. Ich habe das Thema gegeben, Liebe zu Gott oder Anpassung an die Welt. Und das ist ein Kampf, wo wir immer irgendwie drinnen stehen. Und ich möchte am Anfang mal all diesen jungen Leuten da vorne und denen, die sich noch jung fühlen, herzlich gratulieren, dass ihr hier seid und nicht auf dem Gurten. Das freut mich enorm und ihr seid da am rechten Ort. Was machen wir in diesem Leben? Wo setzen wir uns ein? Was ist uns wichtig? Vergänglichkeit oder Ewigkeit? Wo investieren wir uns? In das, was vergeht oder in das, was ewig bleibt. Geben wir Gott und seinem lebendigen Wort genug Raum in unserem Leben? Lassen wir es wirklich den ganzen Platz einnehmen? Das ist die Frage. Wollen wir Gott lieb haben oder wollen wir uns dieser Welt anpassen? Um das geht es eigentlich. Wir sollten noch Bilder bekommen. Das hier wäre eigentlich gut. Ich hätte es, ja. Vorher ist das Gerät runtergefallen. Man könnte auch das anders formulieren. Habt nicht lieb die Welt, so wie es der Johannes in seinem Brief schreibt. Und ich möchte am Anfang gerade den Text lesen. Der steht im 1. Johannesbrief. Ist klar, ich fahre dort einfach weiter. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 12 bis 17. 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ich lese nach der NGÜ. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in der Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott will, wird für immer leben. Der erste Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte, das wäre Wachsen im Glauben. Die Stelle, die ich gelesen habe, ist für Ausleger noch heikel. Kinder, Väter, junge Leute oder junge Männer, wie es hier steht. Und bei den Vätern möchte ich auch Mütter ansprechen. Auch Frauen werden reif im Glauben und können Mütter sein für andere im Glauben. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das sind einfach drei Altersklassen, oder? Die ganz jungen Kinder und nachher die Jungen in der Mitte und eben die alten Väter. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das sind nicht Altersklassen, das sind reife Klassen im Glauben. Und wir können jetzt hier lange darüber diskutieren, was echt gemeint ist. Ich komme noch zu einer anderen Version. Der Johannes tut in seinem Brief sehr oft schreiben, meine lieben Kinder, meine Kinder, Kinder, Freunde, meine lieben Geliebten. Er schreibt immer so, er ist ein alter Mann, der zu den Leuten, zu den Gläubigen schreibt, als wären sie seine Kinder, wo er sich darum kümmert. Wenn das so wäre oder nur so wäre, dann wären die Kinder da hier nicht eine Gruppe für sich, sondern das wären alle zusammen. Und dann gibt es noch zwei Gruppen, die Jungen und die Alten. Und jetzt ist es aber noch anders. Das Wort für Kinder ist zweimal ein anderes im griechischen Urtext. Es ist ganz interessant, dass das Wort, das am Anfang steht, da meine lieben Kinder, das steht zum Beispiel in 2,1, 2,7, 2,12, 2,18, 2,28 und nachher noch im 3. und 4. und im 5. Kapitel etwa. Aber im Vers 13 oder nach der NGU Vers 14 steht ein anderes Wort, dort steht nachher Kleinkinder. Also am Anfang sagt Johannes, meine Lieben, alle, wir sind dankbar, dass Gott uns vergeben hat. Euch sind die Sünden um Jesu Willen vergeben. Das ist die Erkenntnis von jedem Christ, egal wie alt er ist. Und wie lange er schon im Glauben ist. Dankbar dafür, für die Vergebung. Der Väter schreibt er dort etwas ganz Komisches. Wir schauen es noch genauer an. Mit Kindern am Anfang sind also alle gemeint. Gerade alle, wirklich, die ganze Gemeinde. Und wir sind froh, dankbar, dass unsere Sünden vergeben sind und wir merken, das ist um Jesu Willen. Das ist nicht wegen mir. Ich bin nicht besonders gut und habe es verdient, weil ich jetzt heute nicht auf dem Gurten bin. Nein, um Jesu Willen ist mir vergeben. Jesu hat meine Schuld getragen. Ich darf um Vergebung bitten und ich werde frei, weil er das erwirkt hat. Nicht, weil ich besonders gut wäre, überhaupt nicht. Und das erkennt man, je länger, je mehr im Leben. Ich hätte es wirklich nicht verdient. Und Jesus vergibt mir gleich. Und vor Gott stehe ich da als völlig gerechtfertigt, absolut perfekt, sündlos. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen von mir selber. Aber vor Gott ist es so. Weil er uns anschaut, weil Jesus sein Blut hat uns gereinigt, völlig von allen Sünden. Und wir sind froh und dankbar dafür. Nachher schreibt er den Vätern oder den Müttern. Und interessant ist, dass er bei den Vätern zweimal genau das Gleiche schreibt. Das sind übrigens die einzigen, wo er zweimal das Gleiche schreibt. Und da braucht er wieder sein Lieblingswort, oder? Von allem Anfang an. Johannes, der tut, wenn er über Gott redet, gern reden, der ist einfach von Anfang an. Gott hat nicht einmal einen Anfang. Er ist ewig, er ist immer gewesen, er ist jetzt und er wird immer sein. Gott hat sich ja selber so vorgestellt, an Mose im brennenden Busch, wo der Mose gesagt hat, du schickst mich zurück nach Ägypten. Und mein Volk leidet in Sklaverei. Was soll ich denen sagen, wer das mir schickt? Dass sie mir es überhaupt glauben. Gott hat gesagt, segne, ich bin, der schickt dich. Ich bin. Das kann keiner von uns sagen. Ich bin gerade jetzt, ja. Wie lange ich noch bin, weiss ich nicht. Aber ich weiss, wann ich geboren bin. Ziemlich genau vor 64 Jahren. Genau, ja, gestern vor 64 Jahren. Jawohl. Also, vorher hat es mich nicht gegeben. Ich habe mal im Bauch vor Mutter noch 9 Monate. Vorher hat es mich einfach nicht gegeben. Gott hat es immer gegeben. Das ist der Einzige, der sagen kann, ich bin. Und so stellt er sich vor, neu macht er es noch deutlicher. Ich bin der, ich bin. Bei mir gibt es keine Änderung. Ich bin so und ich bin der und ich bin Gott. Und das ist immer so gewesen und wird immer so sein. Und das sagt er den Vätern. Ihr kennt den, der von allem Anfang an da ist. Und das zweite Mal sagt er genau das Gleiche, weil das kannst du nicht mehr ausdeutschen. Das ist einfach so. Du kannst Gott nicht besser kennen als der Ewig, der Allmächtig, der Allgegenwärtig, der, der immer war. Die Frage bei uns ist eigentlich nicht, an was glaubst. Die Frage ist vielmehr, an wer glaubst. An Gott, Schöpfer vom Himmel und von der Erde, an den, der uns die Sünden vergibt, wo sein Sohn hat geschickt, der Ewig. Der Herr von den Herren. Aber bevor man Vater im Glauben wird, muss man eine andere Passage durchleben irgendwie, oder? Und das ist die von den jungen Leuten. Irgendwie muss man lernen, Sieg zu bekommen im Glauben. Man hat das nicht permanent. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich das Wort Gottes dreimal gelesen, habe alles gecheckt und jetzt lebe ich im Sieg und es passiert mir keine Sünde mehr. Daher kommen wir nie. Leider nicht. Der Gottfried Maron hat ja an seinem 80. Geburtstag können sagen, jetzt habe ich die Bibel so manchmal gelesen, wie ich Jahre alt bin. Also 80 Mal habe ich sie noch nicht gelesen. Er kennt das Wort Gottes. Und es gibt Leute, die kennen das Wort Gottes auswendig, ganze Passagen. Es gibt Juden, die kennen das Alte Testament auswendig. Und wir sind schon stolz, wenn wir ein Verschen aufsagen können, oder? Und wenn man will, Sieg haben, dann muss man etwas auswendig können von der Bibel. Wie willst du sonst der Versuchung begegnen? Was willst du sonst Satan sagen, wenn dir nichts von der Bibel in den Sinn kommt? Der liest gleich einmal flach. Du musst das Wort Gottes ein bisschen intus haben. Ich möchte Mut machen, zum Bibelfersen auswendig zu lernen. Und wer noch mehr Mut hat, darf auch mal ein Kapitel auswendig lesen. Und wer noch mehr Mut hat, mal ein Buch. Ich habe noch kein Buch. Aber ich habe etwa 3 oder 4 Kapitel und ein paar Psalmen. Also Römer 8, das habe ich mal ganz auswendig können. 2. Korinther 4 und 5 auch. Wenn jemand das Kapitel auswendig lehren will, lehrt Römer 8 auswendig. Ich möchte wirklich Mut machen, das ist fast das Genialste, was ihr machen könnt. Sagt euch mal, heute, in 3 Monaten, kann ich Römer 8 auswendig. Und jetzt macht ihr das jeden Morgen. 10 Minuten lang leset ihr es laut, damit ihr es auch noch gerade hört. Dann geht es besser rein. Dann merkt ihr plötzlich, oh, jetzt kann ich schon ein paar Passagen zitieren von diesem Kapitel. Und das Verrückteste ist, dass es wird Morgen geben, wo euch irgendetwas aus diesem Kapitel trifft, zmit sein Herz und ihr sagt, was? Jetzt lese ich das zum 57. Mal und merke es erst jetzt. Ja, das ist so. Wenn du die 3 vertiefst, wird der Gott eins nach dem anderen aufleuchten in diesem Kapitel. Das ist grandios. Lehr mal ein Kapitel auswendig. Staunisch, was da alles passiert unterwegs. Gott offenbart sich so. Aber im Kampf gibt es auch Enttäuschungen. Und ich habe das Wort extra auseinandergenommen. Wir leben oft mit Täuschungen. Zum Beispiel mit denen. Wenn ich ganz brav bin, dann muss mich Gott segnen. Und wenn dir dann etwas Schweres passiert im Leben, dann fährst du anfangen ausrufen. Jetzt bin ich doch so lieb gewesen und anständig. Wieso passiert mir jetzt so etwas? Hat mich Gott nicht mehr gern? Oder vergisst er mich? Gott ist überhaupt nicht verpflichtet, uns zu segnen mit den Segnungen, die wir gerne wünschten. Wir haben manchmal so Täuschungen. Ich bin doch brav, dann muss es doch gut laufen. Oder ich habe mich doch daran gehalten, wieso geht es jetzt gleich nicht? Ja, Gott führt anders, als wir es erwarten. Aber er führt schon richtig. Und dann braucht es Enttäuschungen. Und enttäuscht sein ist ja gut, weil du hast vorher an eine Täuschung geglaubt. Und jetzt ist es gut, wenn du enttäuscht wirst und die Wahrheit lernst kennen. Und die Wahrheit heisst eben zum Beispiel, und die hören wir nicht so gern, dass aus uns selber nichts Gutes kommt. Oh, hoppla. Jetzt könnt ihr heimgehen über einen Prediger schimpfen, oder? Leck mir, was erlaubt sich der? Steht auf Kanzler und sagt, aus mir kommt nichts Gutes. Ja, es ist ja so. Aus uns kommt nichts Gutes. Wir brauchen Gottes Hilfe, dass etwas Gutes rauskommt. Das haben wir nötig. Mal sagen das Wort wegen Brexit. Der englische Botschafter für die EU hat mit der Schweiz gute Kontakte gehabt und jetzt ist der plötzlich überflüssig. Weil England ist nicht mehr in der EU, oder? Und jetzt braucht es den englischen Botschafter in der EU nicht mehr. Und er ist natürlich ein EU-Fan, das ist ganz klar. Und hat dann gesagt, es ist schade, dass England rausgeht und wir müssen alles machen, dass die EU erhalten bleibt, weil dank dieser EU haben wir den Frieden zu Europa. Ich verstehe, aber es ist eine Illusion. Wir haben dann Frieden, wenn Gott Frieden gibt. Und wir haben gar nicht so Frieden zu Europa. Und es könnte sehr schnell kippen, ich hoffe es nicht. Aber Jesus ist der Friedenfürst und die Menschen wollen Frieden machen ohne Gott. Das will man. Dann machen wir lieber eine EU und wenn wir alle verbunden sind, schlagen wir einander nicht mehr auf den Kopf, oder? Dann reden wir miteinander. Und dann muss es aber global auch noch werden, oder? damit jedes Land auf dieser Welt mit dem anderen irgendwie verbunden ist, damit wir keinen Krieg mehr haben. Es ist eine Täuschung. Frieden gibt es nur mit Gott. Und darum muss man durch so Kämpfe durch. Auch als junger Mensch gerade. Aber der Johannes macht uns Mut, wie verrückt, oder? Habt ihr das gehört? Ich schreibe euch, ihr jungen Leute, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Du kannst als Jung Satan besiegen und im Sieg mit Jesus leben. Schon noch, da und dort merkst du, oh, das war nicht gut gewesen. Oder, oh, da habe ich jetzt böse Sünde gemacht. Geh auf die Knie, bitte um Vergebung, steh wieder auf und lebe mit Gott weiter. Aber man kann nach dem Wort Gottes leben und da auch Freude überkommen dran. Und weil Satan das weiss, versucht er alles, um uns von diesem Sieg im Leben mit Jesus abzuhalten. Er täuscht uns und will uns die Welt als besser und interessanter herstellen, weder Gottes Wort selber. Und darum fährt jetzt der Johannes ganz komisch weiter eigentlich mit dem Satz, liebt nicht die Welt. Oder Schlachter 2000, habt nicht lieb die Welt. Und das sagt er eben gläubigen Christen, wo er noch sagt, ihr lebt ja im Sieg, aber passet auf. Und da musst du auch als Vater noch aufpassen. Als alter, erfahrener Christ musst du immer noch aufpassen, dass du nicht wieder anfängst, die Welt lieb zu haben. Und irgendwie am Luxus nachher springst, oder weiss eh was, oder? Immer wird das wieder eine Versuchung sein. Auf jeden Fall. An was hanget unser Herz? In einem Kommentar habe ich einen interessanten Satz gelesen. Gott ist Liebe, aber es gibt eine Art von Liebe, die er hasst. Die Liebe zur Welt. Und mit Welt ist jetzt hier ganz etwas Besonderes natürlich gemeint. Wir merken es da drin in diesem Text, oder? Fleischeslust, Augenlust, ist übrigens lustig, wie die zwei Übersetzungen das verschieden wiedergeben. Schlachter 2000 redet von Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Dann GÜ sagt die Gier des selbstsüchtigen Menschen, die begehrlichen Blicke und das Prahlen mit Macht und Besitz. Und ja, wenn man dann GÜ liest, ist es bereits erklärt, oder? Fleischeslust müsste ich vielleicht noch so ein bisschen erklären und Augenlust auch nicht gross. Man weiss dann schon noch etwa gleich einmal, was damit gemeint ist. Und der Hochmut des Lebens. Also Welt bedeutet das da hier, in diesem Abschnitt. Und das sollen wir nicht lieben. Wir sollen nicht dem nachrennen, sondern wir sollen wirklich Gott an erste Stelle setzen. Römer 1 tut das ja ganz besonders uns mitteilen. Menschen haben zwar Gott erkannt, aber sie haben ihm weder gedankt noch ihm die Ehre gegeben. Sondern in ihren Gedanken sind sie in nichtigen Wahn verfallen. Und wenn ich die Welt rausschaue, dann sehe ich viel nichtigen Wahn. Ist noch lustig, hat er das auch gelesen. Der Cristiano Ronaldo hat sich belohnt, weil Portugal Fußball-Europameister ist worden. Und belohnt hat er sich mit einem Bugatti Veyron. Das Auto kostet 1,5 Millionen und fährt dafür ein bisschen schneller als 400 Kilometer in der Stunde. Man kann aber nicht eine Stunde lang so schnell fahren, weil nach einer Viertelstunde wird der Tank leer. Ja, ein Wahn, ein nichtiger Wahn, oder? Und weil sie sich für weise gehalten haben, die Menschen, sie sind zu Narren geworden. Steht im Römer 1. Und sie haben das Bild vom unvergänglichen Gott vertauscht. Mit Götzenbildern von vergänglichen Tieren und Menschen und Zeug, die da auf der Erde rumkrebeln, oder? Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Menschen vertauschen das Bild vom ewigen Gott mit dem Bild von vergänglichen Menschen und Tieren. Das ist sinnlos. Und viele Kirchen machen heute genau das Gleiche. Man verlässt die Wahrheit und man passt sich dieser Welt an. Das hat angefangen mit der Evolutionstheorie, oder? Dass man gesagt hat, ja, ja, nein, nein, das sind nicht Schöpfungstage, das sind schon lange Zeiträume. Die Wissenschaft lehrt das so und die Wissenschaft hat ja recht. Also müssen wir jetzt die Bibel der Wissenschaft anpassen. Der Francis A. Schäfer, vielen ist das ein Begriff, der hat von 1912 bis 1984 gelebt, lange Zeit nachher im Wallis, im Labri, hat dort ein Heim gehabt, wo Studenten hergegangen sind und mit denen hat er über Gott und die Ewigkeit diskutiert. Viele haben dort auch zum Glauben gefunden. Sein letztes Buch, das er geschrieben hat in seinem Leben, hat geheissen «Die grosse Anpassung, der Zeitgeist und die Evangelikalen». Und da ist 1984 gestorben und in diesem Jahr ist das Buch rausgekommen. Das ist vor 32 Jahren, ist jetzt fast ein Dritteljahrhundert her. Und er hat dann schon gesagt, passet auf, wir passen uns dieser Welt an, oder? Die Anpassung ist in vollem Gang. Ich möchte aus seinem Buch ein paar Sätze zitieren, das ist im Topic erwähnt worden, ist so eine Schrift. Der Großteil der evangelikalen Welt hat nicht aktiv in den Kampf eingegriffen, er redet vom Kampf gegen moralischen Zerfall, geschweige denn überhaupt gesehen, dass wir uns in einem Kampf befinden. Die meisten Gläubigen, Pfusen, die merken nicht, dass da ein grosser Kampf losgeht. Und wenn es um aktuelle Fragen der Zeit geht, dann hat die evangelikale Welt in den weitaus meisten Fällen nichts dazu gesagt. Oder was noch schlimmer ist, sie hat dasselbe gesagt, was die Welt auch sagen würde. Hier liegt die evangelikale Katastrophe. Das Versagen der evangelikalen Welt, für die Wahrheit als Wahrheit einzutreten. Für dieses Verhalten gibt es nur eine Bezeichnung. Anpassung. Die Evangelikalen haben sich dem Zeitgeist unserer Tage angepasst. In diesem Topic-Artikel wird nachher interessanterweise an einem anderen Beispiel gezeigt, wie man sich anpasst. An der Frauenordination. Dass Frauen dürfen Pfarrer werden. Jetzt ist ja das ganz interessant. Das kann man offenbar mit Daten festlegen. Also wenn man auf Deutschland schaut, dann hat die evangelische Kirche in Deutschland, das sind die Landeskirchen in Deutschland, von 1958 bis 1991 flächendeckend die Frauenordination eingeführt. 1958 die erste, ich weiss nicht wo, ob das Sachsen-Anhalt oder Bayern oder wo, das war keine Ahnung, und 1991 die letzte. Also in der evangelischen, nicht in der katholischen, in der evangelischen Landeskirche in Deutschland dürfen Frauen predigen, das ist offiziell. Und das ist interessant, dass man sagen kann, das hat 1958 angefangen und 1951 ist flächendeckend abgeschlossen gewesen. Und jetzt kommt noch der Hammer. Ab dem Jahr 2000 bis jetzt haben fast alle evangelischen Freikirchen Frauenordination eingeführt. Wir, in der Aktion Biblik, wenn ihr unsere Grundsatzpapier leset, dann steht da drin, dass wir der Meinung sind, eine Frau soll nicht predigen. Wir sind in der evangelikalen Welt so richtige Dinosaurier, oder? Wir werden aussterben. Aber das tut mich eigentlich nicht gross belasten, dass wir werden aussterben. Viele von uns kennen den Armin Murhofer. Da ist ein kleines Bild drauf. Auf einem Ideaspektrum vom Juni 2016. Er ist jetzt nicht mehr ein aktiver Professor, sondern ein emeritierter Professor. Also ich werde in einem Jahr pensioniert, ich bin eben nicht Professor, sonst würde ich auch emeritiert. Und weil er Professor ist, ist er jetzt emeritiert worden. Und dann hat man ihm einen riesen Artikel gewidmet da drin, ein Interview, und hat ihn gefragt, Armin Murhofer, wenn du auf die evangelikale Welt schaust, was macht dir am meisten Sorgen? Und er hat gesagt, ich habe Angst, dass wir immer mehr die Anpassung suchen. Das ist noch interessant. He? Jetzt sagt er das Gleiche. Die Gläubigen passen sich der Welt an. Das ist das grosse Drama vor jetziger Zeit. Oder Johannes hat es vor 2000 Jahren geschrieben, habt nicht lieb die Welt. Passet dich nicht an. Das ist das Falsche. Habt ihr nicht lieb. Das ist nichts. Der Armin Murhofer hat übrigens nachher auch geschrieben, dass eben die Frauenordination gang wie mehr kommen. Er sei schon immer dagegen gewesen. Und interessanterweise ist, dass etwa drei Heftchen vorher das dort das Thema war mit EA-Spektrum, ja, sie darf. Hat ein Leitender von der Chrysona-Gemeinschaft ein Buch geschrieben. Auf dem Titel vom Buch ist leider nur ganz klein da drin, sonst hat er es gezeigt, eine sehr attraktive Frau. Und drüber steht auf dem Titelbild, yes, she can. Sie darf predigen. Das ist jetzt eigentlich dürren, oder? Der Autor vom Buch sagt schon, er könne sich zwar auch vorstellen, dass man die Bibel auch anders auslegen kann. An was liegt denn das? Dass man sie so oder so auslegen kann. Es liegt einzig und allein, wie es der Armin Murhofer eben sagt, an der Tatsache, sagt man, die Bibel sei ewig gültiges Gotteswort, wie wir es heute Morgen gehört haben in der Einleitung, danke vielmals, oder sagt man, ja, gewisse Sachen sind halt einfach nur kulturell bezogen, oder? Der Paulus würde heute ganz anders schreiben, wenn er in der heutigen Welt wäre. Also woher, als die das wissen, dass der Paulus heute anders würde schreiben, weiss ich auch nicht. Ich konnte ihn selber nicht fragen. Das ist ewig gültiges Gotteswort. Wenn der Paulus darüber redet, über die Stellung der Frau in der Gemeinde, dann bindet er es an den Schöpfungsbericht. An etwas, das ewig ist. Nicht an kulturelle Gegebenheiten. Und wir sagen plötzlich, ja, wir müssen das kulturell anschauen. Also wenn du es anfängst, kulturell anschauen, dann kannst du alles zweckbiegen, bis es dir passt. Das ist logisch. Und das ist gefährlich. Jetzt passen wir uns einfach an. Es ist nicht gut. Anpassung an die Welt. Gottes Wort ist eben ewig gültig. Meine Sorge ist nicht die, ob wir mal aussterben oder nicht. Also ich denke es eigentlich nicht. Es wird immer Sinnige geben, die sagen, nein, wir halten uns noch ganz klar an das Wort und dabei bleiben wir, egal was es kostet. Das wird es schon immer geben. Was mich eher beunruhigt, ist unsere eigene Haltung. Die von mir und die von dir. Kämpfen wir noch? Sind wir noch bereit, für die Wahrheit gerade herzustehen? Auch wenn die sagen, was? Du bist noch dafür, dass eine Frau nicht predigen darf. Geht es dir eigentlich noch? Zum Beispiel jetzt, ja. Stehen wir noch her? Oder trauen wir vielleicht nur im stillen Kämmerli ein bisschen über die schlimmen Zustände in dieser Welt und in der evangelikalen Welt zu schimpfen? Das bringt nichts. Wir sollten trauen, für die Wahrheit herzustehen und Gott möge uns neue Mut schenken dafür. Kraft und Freude für das Zeugnis, dass Gott Menschen liebt und dass er sie retten will, aus der Welt raus. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wo tun wir uns investieren? Für die Vergänglichkeit oder für die Ewigkeit? Und das kommt in diesem wunderschönen letzten Vers da so deutlich zum Ausdruck, oder? Vers 17. Die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Was willst du? Einfach vergehen und dann ist es vorbei. Oder für etwas leben, das Ewigkeitswert hat. Das ist die Frage, oder? Um das geht es. Gottes Willen tun, das hat Ewigkeitswert. Ich will nicht alles, was die Welt bietet, schlecht machen. Also überhaupt nicht. Du kannst viel machen, was Freude macht, was toll ist, wo der Körper auch Freude hat, dass das passiert, Sachen erleben. Das kann man viel. Selbstverständlich. Es ist nicht alles einfach schlecht. Aber denk daran, das meiste ist wirklich vergänglich. Also da muss ich das Herz nicht dran hängen. Ich möchte zu der Vergänglichkeit vom Leben einen Satz sagen von Jean-Paul Sartre. Ich weiss, dass ich den hier schon mal gesagt habe. Gewisses wiederhole ich, weil ich langsam alt werde. Und das wiederhole ich, weil ich finde, das kann man 3, 4, 5 Mal wiederholen. Das ist so gut, das sollte man immer wieder sagen. Er war Existenzialist, Philosoph und hat gesagt, wenn man erst einmal die Ewigkeit verloren hat, machen ein paar Stunden oder Jahre keinen Unterschied. Das Leben des Menschen ist ein flüchtiger Übergang aus der Vergessenheit in die Vergessenheit. Und da stehen Sie überzeugt, oder? Ich habe die Ewigkeit verloren, sagt er. Die gibt es nicht. Es gibt keinen Gott. Ich bin Existenzialist. Ich glaube an das, was ich sehe. Und wenn die Ewigkeit, wenn es die nicht gibt, dann spielt es keine Rolle, ob du ein paar Stunden lebst oder ein paar Jahre. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Weil du kommst aus der Vergessenheit und du gehst in die Vergessenheit, also vergiss es. Ja. Was die jetzt für das investieren? Für das, was vergeht. Das hat keinen Sinn. Also der Satz, der hat mich getroffen wie verrückt. Wir kennen noch ein paar Leute aus der Geschichte, oder? Julius Caesar. Ja, ja, könnt ihr mir ganz sicher jetzt sagen, hat er gerade vor oder gerade nach Christus gelebt? Vielleicht wissen wir es, oder? Ja, es war gerade vorher, 44 vor Christus, haben sie ihn erstochen, der vor dem Senat. Ja, der Napoleon kennt man auch noch ein bisschen, oder? Karl der Grosse vielleicht noch. Friedrich Schiller. Goethe. Und dann fängt es langsam an stocken, oder? Wer kennen wir noch aus der Geschichte? Ja, der wüsste sicher noch sehr viel. Ich könnte jetzt auch noch viel aufzählen, so ein paar. Aber kommen aus der Vergessenheit und gehen in die Vergessenheit. Und wir sind halt nicht ganz so berühmt wie der Julius Cäsar. Uns wird man eh vergessen, oder? Das ist doch gleich, wenn wir nicht mehr da sind. Das ist wirklich gleich für hier. Also, ja, wenn mich meine Frau überlebt, dann wird sie einen Moment lang traurig sein. Wenn es umgekehrt ist, ist es halt umgekehrt. Der Kind wird ihnen nicht mehr gross fehlen, die sind erwachsen. Irgendwann, ja, ist gut. Und dann ist man vergessen. Aber bei Gott bist du nicht vergessen. Wenn du für ihn gelebt hast, wirst du in die Ewigkeit gehen und für ewig leben, für immer leben bei ihm, in der Herrlichkeit. Das ist gewaltig. Ich freue mich, dort oben zu sein und euch wieder zu sehen. Das wird ein Fest. Das wird sensationell. Und dann werden wir dann schon merken, was für etwas war und was für nichts war. Aber sonst, das Verrückte ist, was die Menschen am meisten machen, wo sie sich am stärksten darauf konzentrieren, für was sie die meiste Zeit und das meiste Geld investieren, ist für die Vergesslichkeit. Für das, was vergeht. Dann ist es fort. Und das hast du davon. Nicht mehr. Wer investiert, erwartet eigentlich Gewinn. Und wenn man in die Welt investiert, dann will man ein bisschen Freude. Lebensfreude. Darfst. Lebensfreude soll man haben. Schon recht. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn es nur noch um Fleischeslust, Augenlust, Stolz geht, dann sind wir auf der falschen Schiene. Also dann ist es nicht mehr gut. Es sollte nicht egoistische Motive haben. Am Anfang von seinem Brief hat der Johannes geschrieben, warum er ihn schreibt, oder? Er schreibt uns, damit wir dürfen die Gemeinschaft mit dem Vater erleben, weil, wenn wir die Gemeinschaft haben, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Wenn du für Ewigkeitszüge einsetzt, wirst du Freude erleben. Dann zerrinnt dir nicht zwischen den Fingern. Dann kannst du da wirklich etwas haben, was bleibt. Es ist wichtig, an was wir unser Herz hängen. Weil das sagt die Bibel auch, oder? Da, wo unser Schatz ist, das, was uns wichtig ist, da ist auch unser Herz. Und dort investieren wir. Es kommt schon darauf an, dass wir uns entscheiden. Liebe zu Gott oder Anpassung an die Welt. Ich möchte mit dem letzten Vers schließen aus dem Abschnitt vom Johannesbrief. Ich habe eine extra in beiden Übersetzungen da mal aufgeschrieben. Zuerst in der NGÜ. Die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Anderen ist vielleicht geläufiger. Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Wille Gottes tun ist durchaus nicht immer leichter. Es ist manchmal absolut schwerer. Ganz klar. Der Wille Gottes tun bedeutet auch Verzicht. Jawohl. Ich bin nicht ein Wohlstandsevangelist, der sagt, du dich bekehren und dann geht es wieder durch einen Anker, dann bist du auf Rosen gebeten, das ist alles tipptopp. Nein, ich habe Freude, weil meine Sünden vergeben sind. Ja. Ich bin dankbar dafür. Und dass ich Gott besser darf kennen und die Gemeinschaft haben mit ihm. Manchmal ist es schwer, aber es ist sehr oft auch sehr interessant, mit Gott zu leben. Er führt dein Wege. Ich habe das schon jemand gesagt, ich habe mein Leben nicht so geplant. Aber wenn ich zurückschaue, war es eigentlich gut gewesen. Aber so geplant hätte ich es nicht. Ich hätte doch nicht zuerst da von Schule gegeben, nachher an eine Bibelschule und nachher ein bisschen in diesem Missionswerk gearbeitet und dann wieder als Lehrer und dann wieder in diesem Missionswerk. Ja, aber Gott hat so geführt, das war gut gewesen. Ich bin dankbar, dass es so ist gelaufen. Das Leben mit Gott ist interessant. Und es hat Ewigkeitswert und wir bleiben in Ewigkeit. Wenn wir nicht ganz sicher sind heute Morgen, was stehe ich so genau? Habe ich wirklich Gott lieb? Oder ist mir die Welt noch ein bisschen zu lieb? Dann überlege einfach, wo du deine Zeit und dein Geld investierst und nachher weisst es. Dann ist es klar. Der Wille Gottes tut, der ist ganz schön. Ich empfehle das. Alles andere als lustlos. Es hat Schweres, aber es hat viel Schönes, wenn man das macht. Der Herr möge uns das offenbaren, uns helfen und Freude geben für eine eindeutige, ganzherzige Nachfolge. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns als Erster geliebt hast. Dass du die Welt, Menschen in dieser Welt liebst. Dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir dürfen erlöst sein. Und dass wir das Leben von der Nachfolge dürfen antreten. Auch wenn es manchmal schwieriger ist. Es hat viel Schönes, viel Freude, viel Teufels, viel, wo eben für die Ewigkeit bleibt. Und wir dürfen an einer wunderbaren Ewigkeit entgegengehen und jetzt schon im Frieden sein mit dir. Hab Lob und Dank für das grosse Vorrecht. Amen.